Ja, wo hast du das denn her? Ist eine beliebte Frage, wenn wir einen Zeitgenossen treffen, der etwas besitzt, was unser Interesse erweckt. Wo kann man das denn kaufen? Wir fragen aus Neugier, aber auch meist mit dem Hintergedanken, vielleicht eine Adresse oder eine Auskunft zu bekommen, wo er das denn gekauft hat. Da kommt jemand beispielsweise mit einem ganz neu aufpolierten Wagen, sieht gut aus, und man fragt, sag mal, wo hast du den her? Und er, bei Ahmed. Okay, hast du einen Werbevertrag für den Abschleppdienst? Um deutlich zu machen, da hätte ich ihn jetzt nicht gekauft, keine gute Adresse. Hat er denn einen Motor drin? Oder so? Da kann man gar nicht viele Fragen stellen. Woher hast du das? Oder da kommt ein Referent, der ist total cool. Ja, wo kommt der denn her? Wir haben mit diesen Fragen im Sinn rauszubekommen, ist das, was wir da sehen und was unser Interesse erweckt hat, kommt das aus einer für uns, ja, jetzt können wir mit den Worten spielen, kommt es aus einer guten Quelle? Es ist so abgenudelt. Kommt es aus einer Quelle, die für uns aussagekräftig ist? Ist das jemand, der einen guten Ruf hat oder gehört er zu einem Institut mit einem guten Ruf? Habe ich von dem schon mal gehört? Wo kommt das denn her, was du da hast, oder wo kommst du her? Und manchmal fragt man auch, wer bist du? Und wir hoffen, an dieser Stelle Informationen zu bekommen, die uns weiterhelfen in der Beantwortung der Frage, kann ich mich darauf einlassen? Ist das für mich eine Gewährleistung, dass dahinter Qualität steckt? Ich steige deshalb heute mal mit dieser Seite ein, weil ich festgestellt habe, dass wir oft im Umgang mit der Bibel irgendwie unser normales Denken und unsere normale Fragestellung gerne irgendwie so fromm angehaucht ausknipsen. Genau das war nämlich die Fragestellung der Pharisäer in der Begegnung mit Jesus. Sag mal, wo kommst du her? Du redest so fromm, du machst ein paar auffällige Sachen. Wir haben von der Weingeschichte gehört bei der Hochzeit in Kana. Man sagt, du kannst sogar heilen, Blinde sehen. Sag mal, wo kommst du her? Wer bist du? Und dahinter steckt die Frage, noch mehr zugespitzt, bist du für uns jemand, auf den wir hören sollten oder gar hören müssen? Wo kommst du her? Ich will uns mitnehmen in den Text für heute. Ihr habt ihn auf euren Zetteln ausliegen. Johannesevangelium, Kapitel 6. Wer mag, darf in seinem Handy zur Stelle scrollen. Die anderen können die Bibel aufschlagen. Da lesen wir. Johannes, Kapitel 6, Abvers 35. Jesus sagt zu ihnen, das ist jetzt mitten in die Geschichte der Auseinandersetzung schon rein, aber das ist nicht weiter wild, die holen wir uns dann gleich zurück. Jesus Christus sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch ja gesagt, dass ihr mich gesehen habt, aber nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und den, der zu mir kommt, werde ich gewiss nicht verstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von all dem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und dass er ihn auferwecke am jüngsten Tag. Jesus Christus ist schon eine besondere Persönlichkeit. Und ich frage mich manchmal so, wenn ich die Bibel lese, Mensch, wie wäre mir das gegangen, wenn ich Zeitgenosse wäre? Manche verklären das dann noch, oh, das wäre ganz toll gewesen. Und ich denke mir, ah, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe eine Wolke von Zeugen um mich herum, die mit ihrem Leben bezeugen vor mir und auch in der ganzen Kirchengeschichte, wer sich auf Gott verlässt, das ist eine wunderbare Sache. Zur Zeit Jesu kommt der Sohn, der Messias, und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann stehe ich da so als Stefan mit meinem Hirn und meiner Analysefähigkeit und meinem Nachdenken und denke, okay, erzähl mal weiter. Du bist das Brot des Lebens? Aha. Und viele Pharisäer ging es wahrscheinlich genauso. Die waren aufgezogen worden in einer Tradition starker religiöser Bindung. Sie beobachteten das Gesetz gemäß der Auslegung und der Tradition, die ihnen vermittelt worden waren. Viele haben vielleicht die Hohlheit oder die Entleerung gesehen, aber kommen aus dem System nicht raus. Brechen wir nicht zu schnell den Stab. Auch wir leben in unseren privaten Umgebungen gerne so gut eingerichtet, dass wir dort nur Veränderungen vornehmen, wenn wir unbedingt müssen. Wenn es läuft, läuft's. Für die Pharisäer war das da nicht anders. Was war passiert, dass Jesus sich mittenhin reinstellt und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, kriegt nie wieder Hunger. Hallo? Mir knurrt jetzt schon der Magen, sagt Petrus. Was meint er denn jetzt wieder? Und Durst habe ich auch. Und Jesus schiebt hinterher, wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was meint er denn? Ich glaube, dass die Jünger manchmal wirklich Mühe hatten, ihren Herrn zu verstehen. Ich bin das Brot des Lebens. Was war passiert? Jesus hatte in der Speisung der 5000 ein Wunder getan, das sich die Leute sozusagen kaum vorstellen konnten. Und wenn wir mal in die Bibel reinschauen, nur als Highlight, in Vers 15, da nun Jesus merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, jetzt hört, wir denken immer, um ihn zu töten, nee, hier, da hat Jesus eine echte Karriere abgelehnt. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen, um ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, floh er wieder auf den Berg, er allein. Die hatten verstanden, wenn das jemand ist, der Brot macht aus so wenig Broten, aus paar Fischen, Tausende satt macht, den sollten wir uns warm halten. Das heißt, jeden Tag frisches Brot. Keiner braucht mehr zum Bäcker. Ist das nicht cool? Und keiner muss mehr fischen. Das ist doch Grundnahrungsmittel jeden Tag. Das ist doch, die hätten wahrscheinlich auch damals gesungen, all die Fülle ist in dir. Nur eben ohne Aldi. Und ja, das. Und Jesus durchschaut das. Sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Sie waren begeistert von dem Zeichen, begeistert von dem Wunder. Und sie haben, und da sind wir wahrscheinlich ähnlich gestrickt wie die Leute damals, wir erleben Wunderbares, aber wir bleiben an dem stehen und hängen, was wir sehen. Und die Zeitzeugen damals, die Pharisäer auch. Sie kriegten nicht die Botschaft mit, dass es bei Jesus um etwas anderes ging. Sie versuchten noch die Frage zu klären, wer bist du? Mose, sagen sie in den Versen danach, Mose hat uns das Brot und Manna regnen lassen. Und Jesus sagt, ja, und ich habe euch Brot gegeben. Wir können das nachlesen in Vers Was ist es? 26. Jesus antwortete ihnen und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um die Speise, die ins ewige Leben hinein anhält, wie der Menschensohn euch gibt, denn diesen hat der Vater, hat Gott gesandt. Sie haben etwas gesehen von einer ungeheuren Machtfülle Gottes. Sie haben ein Zeichen, ein Wunder erlebt, das sie auf die Spur bringen sollte, woher Jesus kommt und was seine Mission ist. Aber das haben sie gar nicht gesehen. Sie haben gekaut, sie haben gegessen, sie wurden satt. Das war gut. Und vielleicht macht er ja morgen wieder so ein Wunder. Dann ist wieder Essen, Kauen, satt werden. Das reicht. Jesus macht deutlich, die Zeichen, die ihr seht, die versteht ihr nicht. Und etwas später fragen dann in Vers 30, sagten die Pharisäer zu ihm, was für ein Zeichen tust du denn, dass wir sehen und glauben? Was für ein Werk wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, das, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und da steigt Jesus dann ein und sagt, das Brot, das vom Himmel kommt, bin ich. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus greift hier an dieser Stelle, wenn wir einmal die Zwischentöne versuchen, gleich mitzuhören, folgende Fragen der Pharisäer auf. Ihr könnt euch merken, wenn ihr möchtet, im Johannesevangelium ist das Wort von den Zeichen und den Wundern ein Thema, das Johannes durch das ganze Evangelium bewegt. Die Frage nach den Zeichen und den Wundern Jesu spielt in der Theologie des Johannes eine große Rolle. Und an dieser Stelle haben wir so eine Stelle, wo Jesus sozusagen mit den Pharisäern über das Zeichen ins Gespräch kommt. Sie fragen, was für ein Zeichen tust du denn? Mach doch mal ein Wunder, dass wir glauben könnten und gewiss sein könnten, woher du kommst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir sagen, hallo, wart ihr nicht dabei, als Jesus die Speisung der Tausende machte? Wart ihr nicht dabei, als Jesus Wein zu Wasser verwandelte? Nee, umgekehrt, Wein zu Wasser. Wir können die andere Richtung, aber Jesus kann Wasser zu Wein. Wart ihr nicht dabei? Und die Jünger müssen sagen, haben wir alles gesehen, haben wir alles erlebt? Und Jesus würde sagen, seht ihr nicht, welches Zeichen darin liegt, worauf das hinweist? Nö. Ja, das war doch ein Wunder. Ja. Wir bleiben oft bei dem so hängen, was vor uns ist, was uns unmittelbar betrifft. Was für ein Zeichen tust du denn? Und dahinter steckt die alte Denke des Pharisäertums und des Judentums, wir müssen etwas tun, damit wir gerettet werden. Wir müssen das Gesetz beachten, wir müssen den Sabbat beachten, wir müssen die rituellen Waschungen beachten, wir müssen die Opfer beachten, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ohne dass wir wirklich gewiss sein könnten und uns darauf verlassen könnten, am Ende reicht es. Eine Gerechtigkeit, die sich festmacht in Werken. Wir müssen, wir sollten und wenn du, dann hast du. Und vielleicht ist es am Ende genug. Vielleicht reicht es. Im Denken der Pharisäer geht es also darum, wir müssen etwas tun, damit Gott uns gnädig wird. Wir müssen Gott nachfolgen. Wir sind sein gelobtes Volk. Wir sind sein Volk, das er auserwählt hat. Wir müssen etwas für ihn tun. Wir müssen gehorsam sein, damit am Ende das Ziel erreicht wird. Jesus sagt, indem er das aufnimmt und dreht es um. Das ist so das Faszinierende an ihm, dass Jesus gerne die Worte aufnimmt seines Gegenübers und anders stellt, anders setzt, auf eine neue Ebene kommt und damit auch einen neuen Sinn, einen höheren, tieferen Sinn herausstellt. Wer also sich das notieren will, das ist übrigens die Gabe der Weisheit in Aktion. Die Gabe der Weisheit ist nicht kluge Sprüche zur falschen Zeit, sondern die Gabe der Weisheit ist, in einer Situation Worte zu nehmen, durch Neuformulierung sie so zu verändern, inspiriert von Gott, dass sich eine größere und tiefere Wirklichkeit Gottes aufschließt. Während die Pharisäer ihn fragen, welches Werk tust du denn? Unsere Väter haben und erlebt, wie Gott das Manna und so, sagt Jesus, das ist das Werk Gottes, Klammer auf, Klammer zu, das er für euch schon getan hat. Und damit hebelt er die Werkegerechtigkeit aus. Es geht nicht darum, dass ihr etwas tut, was eurem Denken so in eurer Prägung innewohnt, sondern es geht darum, dass ihr entdeckt, Gott hat etwas für euch getan. Und zwar nicht nur vordergründig Manna und Brot bei der Speisung der 5000, substanziell Brot und Gabe, sondern er hat für euch etwas vorbereitet, weil es ihm nicht nur um die Gabe ging, die ihr esst, sondern weil es ihm darum ging, dass ihr erkennt, dass er etwas tut, was für euch und eure Ewigkeit Bedeutung hat. Gott hat euch ein Werk vorbereitet, eine Speise, die in die Ewigkeit geht. Brot, das sozusagen ewig währt, Brot, das Bedeutung für Ewigkeit und für euer ganzes Leben hat. Über den täglichen Bedarf und über den grundnormalen menschlichen Hunger wirklich hinaus. Und ich sehe schon, wie die ganzen Leute damals große Augen kriegten. Nicht, weil sie staunten, sondern weil sie dachten, wovon redet er? Und dann sagt Jesus, unser Predigtwort, wo wir heute dran sind, ich bin, ich spiele jetzt mit den Worten, ich bin dieses Brot, das Gott im Himmel vorbereitet hat für euch, damit ihr an mir und bei mir und mit mir etwas habt und erkennt für euer Leben, das in die Ewigkeit Einfluss hat für euch. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. In dieser Hinsicht wird nicht mehr danach fragen, was gibt meinem Leben Traggrund? Reicht es am Ende, um in den Himmel zu kommen? Sondern ich bin das Brot des Lebens. Wer das zu sich nimmt und wer das isst und wer das aufnimmt, der hat diesen Lebenshunger, den Hunger nach Gottes Gemeinschaft und nach Ewigkeit mit Gott gestillt. Die Frage ist beantwortet. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Es gibt in unserer Gesellschaft, so würden wir vielleicht vermuten, kaum noch die lebendige Auseinandersetzung mit der Frage, was gibt meinem Leben Sinn und Richtung? Wir haben den Eindruck, diese Fragestellung, wozu und wofür lebe ich, wenn wir Zeitgenossen ansprechen, irgendwie gucken die einen schräg an und, keine Ahnung, wovon redest denn du? Und wir sind manchmal so leicht enttäuscht oder vielleicht auch frustriert und behaupten vielleicht sogar, das sind Fragen, die die Zeitgenossen nicht interessieren. Ich behaupte etwas anderes. Ich glaube, dass sie mittlerweile so abgestumpft sind, dass sie gar nicht mehr wissen, welche Frage sie mit ihrem Lebensstil eigentlich beantworten. Die Frage, woher kommst du? In wessen Auftrag sagst du das? Wer bist du? Diese Frage wird von ihnen ständig im Alltag letztlich beantwortet durch das Interesse an irgendwelchen vordergründigen Dingen, die wir haben. Wo warst du in Urlaub? Und zu Hause diskutieren wir, also die Nachbarn oder mein Arbeitskollege, die waren auf den Malediven. Das soll gar nicht so teuer sein. So fängt es meistens an. Übrigens, du könntest auch mal wieder einen neuen Anzug kaufen. Warum? Ja, weißt du, der Herbert, der hat auch einen neuen. So fängt es an. Und dahinter liegt eine Fragestellung, nämlich, wie bin ich in? Was macht mich zu jemand, der dazugehört? Und dahinter steckt die Fragestellung, Lebensziel und Lebenssinn ist, ich möchte dabei sein. Ich möchte dazugehören. Ich möchte kein Außenseiter sein. Und die heimliche Gewährleistung für diesen Lebensstil ist, das machen doch alle. Ha, und wenn das alle machen, dann muss das wahr sein. Es gibt ja, wenn man in zu meiner Schulzeit gab es noch so Schulbänke, da waren philosophische Sammlungen unter der Arbeitsplatte in das Holz eingeschrieben. Kennt ihr? Nietzsche ist tot, Karl Marx ist tot und mir ist auch schon ganz übel. So, zum Beispiel. Oder ein etwas längerer Spruch war gewesen, Millionen Fliegen essen Kot. Können Millionen irren? Dachte ich, da war ein echter Philosoph am Werk. Die Zahl an sich macht es doch nicht. Man muss sich doch vielleicht mal tiefere Gedanken machen. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir gerne einfach darauf, das haben jetzt alle. Aber was habe ich da Diskussionen zu Hause geführt? Vati, die laufen alle so rum. Das ziehen die alle an. Das tragen die alle. Bis ich meine Töchter von der Schule abholte und entdeckte, das tragen überhaupt nicht alle, das tragen meine. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, ja, ich sag mal so, die Fragen, um die es geht, werden oft nicht mehr gestellt. Ich sag's jetzt mal so in der alten Sprache, das kann man heute fast zum größten Erfolg des Teufels zählen. Er schafft es uns, die Birne so zu vernebeln, dass wir nicht mehr wissen, welche Fragen, welche Lebensfragen wir mit unserem Lebensstil eigentlich beantworten. Und da kommt Jesus und sagt, pass mal auf, ich bin das Brot des Lebens. Das, was Lebensfülle wirklich bedeutet, was Grundbedürfnis, was elementar Lebenssehnsucht, Lebenshunger, Lebensdurst elementar wirklich in einer qualitativ ewig bleibenden Bedeutung stillt. Das bin ich. Ich bin das Brot, das genossen wie ein Grundnahrungsmittel im Alltag, morgens und abends, wann immer. Ich bin das Brot, das dich wirklich im Leben satt macht. Echt? Wir sehnen uns danach, dass unser Leben Bedeutung hat. Wir möchten Spuren hinterlassen. Wir möchten, dass wir am Ende unserer Tage sagen können, das, wozu und wofür ich gelebt habe, das bleibt, das ist bedeutsam. Ich war vorgestern, ich war in Heiligenstadt die letzten Tage, da habe ich den Bruder Brockhaus besucht, mich kurz vorgestellt, damit er wenigstens weiß, Ingolstadt hat nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein Gesicht. Und habe ihm gesagt, ich bin einfach gekommen, um auch dir zu sagen, dass ich die Spuren des Segens deines Lebens sehe. Ich stehe sonntags drauf. Das Gemeindehaus ist ein sichtbares Zeichen deines Engagements, deiner Jesus-Nachfolge, Spuren des Segens, die dein Leben hinterlassen hat in dieser Gemeinde. Wir sehnen uns danach, dass unser Leben für Menschen bedeutsam ist. Dass es einen Menschen gibt, der mir sagt, ich liebe dich. Das ist ja irre, oder? Wenn wir uns vor den Spiegel stellen und uns anstrahlen und sagen, hey Stefan, ich liebe dich. So richtig, also irgendwie. Das ist schon anders, als wenn das meine Petra mir sagt. Oder deine Frau, dein Mann. Es gibt Sätze, die können wir uns nicht selbst sagen. Und die können wir auch nicht ergänzen, sagen, ich fühle mich geliebt, wenn ich mir bei Zalando wieder was bestellt habe. Der Mann schreit, wenn er das Konto anguckt und ja gut. Und dann muss man wieder eine Garage kaufen, damit die Schuhe reinpassen. Wir versuchen, unsere Sehnsucht nach Bedeutung, nach Liebe, nach Annahme, nach Wertschätzung, nach unverwechselbarer Identität zu füllen mit Materialien, die uns diese Gesellschaft andient, mit dem Versprechen, wenn du das hast, dann bist du was, dann hast du was, dann fühlst du was. Gut, man kann vorübergehend Freude fühlen. Das bestreitet auch Jesus gar nicht. Aber danach kriegst du nochmal Hunger. Danach suchst du wieder etwas, was dein Leben füllt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Er bedient damit zutiefst den Lebenshunger. Und die Frage nach der Bedeutung beantwortet Gott. Wir haben es gesungen. Ich finde es eine der schönsten Zeilen. Es gibt ja viele Anbetungslieder, nicht alle sind gleich gut. Das fand ich wunderbar. Weil du die Menschen liebst. Gott ist in den Menschen verliebt. Gott liebt dich. Fragt ein kleines Kind den Papa. Papa, woran kann man erkennen, dass Gott die Menschen liebt? Dann fiel dem Papa eine Geschichte ein. Papa erzählt, pass mal auf. Das war am Anfang der Welt so. Gott hat alle Menschen geschaffen und dann gab es Streit. Und der Streit ging darum, wen liebt Gott mehr? Wie das halt so ist bei den Menschen. Wir wollen alle höher, olympisch, höher, schöner, schneller, mehr geliebt sein. Und dann fragt der Kleine, ja, dann kam Gott dazwischen und hat gefragt, warum streitet ihr? Ja, wen liebst du mehr? Den oder den oder den? Und dann hat Gott gesagt, wisst ihr was, stellt euch alle mal auf. Dann habe ich alle aufgestellt und dann ist Gott, und Gott kann das, an jedem vorbeigegangen und hat gesagt, dich habe ich lieb, dich habe ich lieb, dich habe ich lieb, dich habe ich lieb. Und seitdem hat der Mensch einen Bauchnabel. Und immer wenn du duschst, sagt er zu ihm, dann kannst du an deinem Bauchnabel entdecken, ah, Gott hat mich lieb. Wir brauchen manchmal so Krücken, damit große Wahrheiten für uns begreifbar werden. Gott hat mich lieb. Gott liebt dich und Gott will, dass dein Leben gelingt. Und das Leben ist eben nicht, wie uns gerne Glauben gemacht wird, immer faltenfrei bis zum Tod. Das Leben ist nicht eine einzige Erfolgsspur. Bei ganz wenigen vielleicht. Und wir lesen zu schnell manchmal darüber hinweg, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe alles gehabt, aber ich hätte mich danach gesehnt, dass mein Vater mich einmal in den Arm nimmt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Das heißt nicht, es ist alle Tage Sonnenschein. Das heißt nicht, es geht immer gut. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber es bedeutet, da ist einer, der sagt, ich kann und ich möchte gerne für dich der tragende Grund deines Lebens sein. Und wenn du dich nach Bedeutsamkeit sehnst, in meinen Augen bist du bedeutungsvoll. Und wenn du dich danach sehnst, etwas zu tun, was für die Ewigkeit bleibt, was wirklich einen Unterschied macht in der Welt, lass dich auf mich ein. Wer mit mir geht, hinterlässt Spuren in dieser Welt. Und wenn du dich danach erkundigst und fragst, ja, ich weiß überhaupt nicht, was vor mir liegt, wir leben in so unsicheren Zeiten, was wird morgen? Lass dich auf mich ein, ich kenne die Ewigkeit und ich halte dich fest. Und in unserem Abschnitt heißt es, und sei gewiss, niemand, der zu mir kommt, den werde ich verlieren. Ein herrliches Wort. Ich werde keinen verlieren, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den halte ich fest. Und ich werde ihn erwecken am jüngsten Tag. Sollte dir der Weg mit mir vielleicht, weil wir heute den Tag auch der Verfolgten haben, sollte es bedeuten, dass du meines Namens willen getötet wirst, mach dir keine Sorgen. So furchtbar das ist. Ich habe dich gesehen, ich habe es im Blick, ich werde dich erwecken. Du wirst bei mir sein. Du wirst bei mir sein. Denn das ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt. Also wer sich einlässt auf Jesus und ihm vertraut und sagt, ich lass mich auf dich ein und ich will mich bei dir festmachen. Ich weiß nicht, was kommt, ist okay, aber ich lass mich auf dich ein. Das ist ja der Moment des Vertrauens. Als ich mal meinen Kindern sagte, oh, und dann haben wir eine Hochzeit, da heiraten ein paar Leute, da fragten sie, neugierig, wie meine Mädels immer waren, wer traut sich denn? Ich fand das so genial, die Frage. Ja, genau darum geht's. Wer traut sich da, sein Leben mit einem anderen Leben zu verbinden, ohne zu wissen, was da kommt? Jede Menge Leute. Die müssen doch alle unter Droge stehen. Natürlich stehen sie unter Droge. Sind verliebt. Man könnte sagen, dass Gott sich auf die Menschen einlässt. Ja, der kennt uns durch und durch und hat den Sündenfall mit uns durchgemacht. Aber er ist in uns verliebt. Er liebt seine Geschöpfe. Und er will nicht, dass sie den Bach runtergehen. Und jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, der ihm vertraut, hat ewiges Leben. Herrlich, oder? Das Angebot und die Einladung ist, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Füll deinen Lebenshunger nicht mit Sachen, die wieder Hunger machen. Füll dein Leben nicht mit Qualitäten, die vorübergehen. Sieh zu, dass du mich in deinem Leben hast. Einen ewigen Traghund, ein Brot, das hält in die Ewigkeit. Ich bin jemand, der deinen Lebensdurst stillen kann. Anders als vielleicht sonst immer üblich. Aber glaub mir, wenn du mit mir gehst und wenn wir zwei zusammen uns auf den Weg machen, du deine Hand in meine Hand legst, du wirst es nicht bereuen. In dieser Zeit nicht bereuen und in Ewigkeit nicht bereuen. Dein Leben hört nicht auf mit dem Tod, sondern dein Leben wird in Ewigkeit währen bei mir und mit mir. Die Landebahn. Ich sagte zu dem Engel in meinem Leben, als Unsicherheit vor mir lag, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Der Engel antwortete, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer sich auf mich einlässt, wird nie wieder Hunger haben. Und er wird keinen Durst haben. Und gemeinsam an meiner Hand gehen wir durch eine Zeit, die vor dir liegt, die du nicht kennst. Aber mich kennst du. Vertrau mir. Ich gehe mit. Amen.